Lawrence Seller und Stefan Konrad Niederwieser. Wer wir wirklich sind, jenseits von Scham und Selbstablehnung. Vom Entwicklungstrauma zu innerer Freiheit, der NAM Emotional Completion Process. Aus dem Englischen von Silvia Autenried, gelesen von Olaf Pessler. Produktion DAV Besser Leben. Überblick. Das neuroaffektive Beziehungsmodell, auf Englisch Neuroaffective Relational Model, kurz NARM, geht davon aus, dass chronische Scham und Schuld den meisten emotionalen und Beziehungsproblemen zugrunde liegen, ebenso wie vielen oft erlebten Schwierigkeiten und sogar körperlichen Symptomen. Diese Auffassung stützt sich auf jahrzehntelange Begleitung von Menschen in der Therapie, in Paarberatungen, Gruppen, Supervisionen und NARM-Weiterbildungen weltweit. Chronische Scham und Schuld sind Dynamiken, Symptome und Strategien. Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich nicht um Gefühle. Im Folgenden werden wir detailliert erklären, warum wir Scham und Schuld eben nicht als Gefühle definieren. Im weiteren Verlauf werden wir diese Sichtweise noch eingehender darlegen. Die allererste Assoziation beim Gedanken an Scham bezieht sich oft auf Sexualität und unseren Körper. Scham geht jedoch weit hierüber hinaus. So kann es schambehaftet sein, Nein zu sagen und sich abzugrenzen. Es kann mit Scham verbunden sein, Fehler zu machen, sich verletzlich zu zeigen, Bedürfnisse zu haben. Einige schämen sich schlichtweg dafür zu existieren und einen Platz auf der Welt zu beanspruchen. Viele Schamdynamiken bleiben weitgehend unbewusst und haben dennoch einen zutiefst prägenden Einfluss darauf, wie wir uns selbst erleben und beeinflussen unsere Entscheidungen. Wenn wir aus Scham heraus agieren, schränken wir unser Leben ein, treffen ungesunde Entscheidungen und verschließen unser Herz. Chronische Scham nährt überzogene Selbstkritik, Selbstverurteilung, Selbsthass und Selbstsabotage, Suchtverhalten inbegriffen, während sie gleichzeitig unsere Fähigkeit einschränkt, gesunde Beziehungen zu führen. Scham und Schuld werden auch gezielt als Werkzeug der Manipulation eingesetzt. Ihre Wirkung beschränkt sich nicht auf das Erwachsenenalter. Eltern, Lehrkräfte, Geistliche und andere benutzen Scham und Schuld auch, um Kinder zu kontrollieren. Viele dieser Muster sind intergenerationaler Art. Und obwohl Kinder natürlich Orientierungshilfen brauchen, sind Scham und Schuld vor allem in ihren toxischen Formen nicht der beste Weg, ihnen diese zu bieten. Unternehmen beuten vorbestehende Scham aus, um Produkte zu vermarkten und zu verkaufen. Weite Teile der Medien bauen, ebenso wie die Kosmetik- und Modebranche, darauf, Menschen ein Gefühl von Unzulänglichkeit zu vermitteln. Die Politik benutzt Scham zur Ausgrenzung bestimmter Gruppen, oft Minderheiten. Religionen setzen schon seit jeher Scham und Schuld ein, um die Kontrolle über das Herz und das Denken von Menschen zu behalten. Scham und Schuld sind hochwirksame Instrumente, die das Schicksal ganzer Personengruppen bestimmen. Abwertende Botschaften werden verinnerlicht, was dazu führt, dass Individuen sich für genau die Merkmale schämen, für die sie attackiert, kritisiert und herabgewürdigt werden. Was wir erkunden werden, ist, was als Versagen der Umwelt beginnt, die dem Kind nicht gerecht wird, wird später als das dumpfe Gefühl verinnerlicht, schlecht oder mit Mängeln behaftet zu sein oder dass mit ihm etwas nicht stimmen würde. Diese Dynamik zeigt sich an einem folgenreichen Beispiel aus der neueren amerikanischen und zweifellos auch europäischen, eine Anmerkung der Übersetzerin, Geschichte. Es herrschte einmal die weit verbreitete Ansicht, Mädchen seien im Schulunterricht außerstande, bestimmte intellektuelle Aufgaben zu bewältigen, vor allem Mathematik. Laut vorherrschender Meinung brächten sie keine guten Voraussetzungen für das Rechnen mit. Da man sie so behandelte, als träfen diese Vorstellungen zu, spiegelte sich diese Voreingenommenheit dann in ihren schulischen Leistungen und jahrzehntelang schnitten Mädchen in Mathe schlechter ab als Jungen. Generationen von Mädchen verinnerlichten diese beschämende Botschaft und glaubten tatsächlich, dass es ihnen an mathematischem Verständnis fehle. Im Laufe der letzten Jahrzehnte jedoch erkannten Lehrkräfte zunehmend an, dass Mädchen durchaus zu logischem Denken in der Lage sind und behandelten sie mehr und mehr wie die Jungen. Das Ergebnis waren deutlich bessere Resultate auf Seiten der Mädchen. Heute ist die Behauptung, Frauen seien mathematisch oder wissenschaftlich weniger befähigt, weitaus seltener anzutreffen. Die weiblichen Erfolge auf diesen Gebieten haben diese alten, schameinflößenden Narrative Lügen gestraft. Dieses Werk verfolgt das Ziel, Menschen zu helfen, neue Ressourcen zu finden, um familiär und gesellschaftlich eingepflanzter Scham etwas entgegenzusetzen und diesbezüglich Heilung zu erfahren. Diese Scham ist etwas, dem alle ausgesetzt gewesen sind und das sie auf eine Weise verinnerlicht haben, als spiegele sich darin ihr persönlicher Wert. Doch Scham, lediglich als etwas von außen von der Gesellschaft Auferlegtes zu betrachten, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie diese Scham verinnerlicht wird, bedeutet, ein entscheidendes Element zu übersehen. Viele Bücher und Fachartikel richten den Fokus auf von der Gesellschaft aufoktroyierte Scham, doch nur wenige gehen in angemessenem Umfang auf den persönlichen Beitrag ein, den Betroffene dazu leisten. Dann wiederum gibt es Quellen, die familiär begründete Scham anerkennen, aber die gesellschaftlichen Faktoren unbeachtet lassen. Analog hierzu versäumen es viele populäre Psychotherapieansätze, sich mit der treibenden Kraft von Schamdynamiken zu befassen, die das Denken, Fühlen und Verhalten von Menschen beeinflusst. Eine gängige Reaktion auf internalisierte Scham, in der Kindheit wie auch im Erwachsenenalter, besteht darin, sie hinter den erbarmungslosen Bemühungen zu verstecken, sich zu beweisen. Das, was wir in Narm als stolzbasierte Gegenidentifikationen bezeichnen. Eine Person, deren Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, ist vielleicht stolz darauf, wie wenig sie doch braucht. Doch die Scham, mit Stolz zu überdecken, löst nichts von der zugrunde liegenden Dynamik auf. Zu versuchen, sich selbst und anderen zu beweisen, dass man nicht so schlecht ist, wie befürchtet, kann sich zu einem vergeblichen lebenslangen Streben entwickeln, das sogar die Gesundheit der Betroffenen ruinieren kann. So zum Beispiel sollte niemand für seine Körperfülle beschämt werden. Auf objektiv bestehendes Übergewicht jedoch stolz zu sein, kann die medizinischen Realitäten außer Acht lassen, die mit den überflüssigen Pfunden verbunden sind. In den Jahrzehnten, in denen wir Menschen auf ihrem Weg begleitet haben, ist uns klar geworden, dass chronische Scham bei nahezu allen emotionalen Problemen und Schwierigkeiten in Beziehungen eine grundlegende Rolle spielt. Wie Menschen sich selbst wahrnehmen und welche Beziehung sie zu anderen haben, ist die Wurzel vieler Konflikte, Herausforderungen und sogar körperlicher Symptome. Diese Entdeckung ist nichts Neues. Therapeutinnen und Therapeuten haben Selbsthass und fehlende Selbstakzeptanz schon seit langem als wesentliche Hindernisse auf dem Weg zur Heilung erkannt. Seit den 1970er Jahren richteten sich Bemühungen, diesem Punkt Rechnung zu tragen, größtenteils darauf, das Selbstwertgefühl zu stärken und zu einem aufgesetzten Stolz zu ermutigen, der als Gegenmittel fungieren könnte. Interventionen dieser Art können zwar mitunter nützlich sein, aber nur in sehr begrenztem Maße. Kindern immer wieder zu sagen, dass sie etwas ganz Besonderes seien und eine Spezialbehandlung verdienten, hilft ihnen nicht, echtes Selbstwertgefühl aufzubauen. Ähnliches gilt für Veränderungen des Denkens und für Selbstaffirmationen. Im einen oder anderen Kontext mag derartiges zwar helfen, aber oft ändert es nichts an den inneren Qualen, die mit chronischer Scham verbunden sind und verhindert eine nachhaltige Heilung. Andere Modelle begreifen Scham auf der konzeptionellen Ebene als Substantiv, ein greifbares Etwas, statt als einen ständig ablaufenden Prozess. Begriffe wie Über-Ich oder innere Kritiker haben unser Verständnis von Scham noch zusätzlich verwässert, indem sie Selbstbeschämung, Selbsthass und Selbstsabotage einem externalisierten, inneren Kritiker zuschrieben, statt darin einen aktiven Beitrag der Betroffenen zu erkennen. Man kann diesen inneren Kritiker nicht einfach abwehren, wenn er doch eine Funktion in der Psyche der Person erfüllt. Einige Kreise, darunter pädagogisch Tätige und Menschen aus der Coaching-Szene, halten Scham für eine nützliche Triebfeder in Sachen persönliche Weiterentwicklung Leistung und Selbstoptimierung sind zwar gängige Strategien, um Scham nicht fühlen zu müssen, aber diese Herangehensweise verkennt die Selbstablehnung, die dem ständigen Drang zugrunde liegt, etwas an sich verbessern zu müssen. Unserer Erfahrung nach wächst die Zufriedenheit und das In-Frieden-Sein, je weniger sie sich selbst beschämen. In diesem Werk möchten wir aufzeigen, was Menschen dazu bringt, sich zu beschämen. Wir möchten den Schmerz verständlich machen, der mit diesem inneren Prozess verbunden ist, damit sie sich nach und nach freundlicher selbst begegnen können. Sich mit Selbstbeschämung auseinanderzusetzen, kann anfangs schwer fallen und mit Unbehagen verbunden sein. Wenn Sie sich jedoch erst einmal der zugrunde liegenden Dynamik bewusst werden und nach weniger selbst beschämen, können Sie sich lebendiger und im besten Sinne berührbarer fühlen und potenziell in der Lage sein, mehr Nähe zuzulassen. Im ersten Kapitel zerlegen wir die Dynamiken von chronischer Scham und Schuld und zeigen, mit wie viel Selbstbeschränkung sie einhergehen. Wir erklären, wie chronische Scham entsteht und welche Relevanz das für die Studien zu komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen und belastenden Kindheitserfahrungen hat. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Preis, den Menschen für chronische Scham und Schuld bezahlen, sowie mit den Folgen der Anstrengung, Scham zu vermeiden. Im zweiten Teil geht es eher um klinische Aspekte, dies jedoch auf allgemeinverständliche Weise. Abschließend folgt eine eingehende Erörterung des Themas Scham und Sexualität. Am Ende Ihrer Lektüre dürften alle Laien, wie auch Vertreterinnen und Vertreter der klinischen Praxis, ein neues Verständnis gewonnen und praxistaugliche Werkzeuge erhalten haben, um die schmerzhafte Dynamik rund um chronische Scham und Schuld auflösen zu können.